wegen des materialtechnischen Gründen. Dem Verhältnis zu den Grabsteinen, die dort sonst bearbeitet werden mit diesem Stein, werden sie sehr viel kleiner, wesentlich weniger aufwendig gestaltet etc. Das ist so das ganze Umfeld wie mit dieser Kontext, wie mit dem Tod und mit diesem mit Begräbnis, mit diesem Ritual umgegangen wird. Das hat scheinbar wahrscheinlich auf der einen Seite was mit der eher protestantischen Tradition zu tun, aber auch mit dieser quasi Auslöschung dieser Ritualität in der DDR. Der Tod ist irgendwie nur kein technisches Moment. Er muss zwar unter die Erde gebracht werden, aber es gibt kein Ritual mehr dazu. Und so gibt es jetzt seit Jahren zunehmend die Wiese, so heißt das. Wegzug auf die Wiese. Das heißt, es gibt Massenbestattungsgräber. Das Massengrab klingt jetzt falsch in dem Zusammenhang, aber es sind Gräberfelder für 50, 60 Urnen, die beschriftet werden, entweder nur mit der Jahreszahl, das heißt, man weiß, 1999 ist derjenige dort begraben, oder mit Namen. Es gibt eine Tafel, da steht dann 60 Namen drauf. Das ist das individuelle Grab, das Wegzug begriffen. Familiengräber noch mehr, das ist gemeinsam bestattet werden. Das hat ja verschiedene Ursachen, man ist natürlich auch nicht mehr so am Ort fixiert. Also wie mein Vater eben, er ist dazu gestorben, hier in Thüringen dabei. Dort, wo ich aufgewachsen bin, wir gelebt haben, das ist unser gemeinsamer Raum. Also meine Erinnerung an meinen Vater verbindet sich damit am stärksten. Meine Mutter aber wird nach Leipzig ziehen, aus familiären Gründen. Möchte aber das Grab in ihrer Nähe haben. Deswegen ist mein Vater, der zwar auch wieder in Leipzig bei gelebt hat, meine Mutter kennengelernt hat, jetzt in Leipzig beigesetzt, hat für mich aber überhaupt nicht diese persönliche Beziehung. Ich habe dann meine Mutter weggezogen, sein wird keinen Grund mehr nach Süden zu fahren. Ein Grab wäre zumindest einmal, zweimal im Jahr ein Grund, dorthin zu fahren. Dadurch die wirtschaftlichen Gegebenheiten auch keine Freunde mehr dort sind. Also all die Menschen, mit denen ich ja aufgewachsen bin, Schulkameraden etc., leben ja schon seit Jahren nicht mehr dort. Familie hatten wir dort nie. Also dann schließt sich für mich dieser heimatliche Raum eigentlich ganz. Er hat sich ja schon einmal geschlossen, als die DDR quasi gegangen ist, hat sich so ein Teil dieses Heimatsgefühls für mich geschlossen, weil diese ganzen Sachen wie Gerüche, Beziehungen sich verändert haben. Das ist dann quasi abgeschlossen und ich werde auch nie. Also man denkt ja manchmal schon so Momente, wie man fährt dann mit den eigenen Kindern oder Enkeln mal dahin, da komme ich her. Dass auch die Orte, die mit meiner Biografie zu tun haben, dann nicht mehr existieren werden. Zum Beispiel das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, das ist in meinem Plattenbau. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass der in den nächsten 10, 20 Jahren abgerissen wird. Genauso wie Schulen abgerissen werden. Ich bin in den 90er Jahren mit meinem Vater am Realgymnasium in Maribor gewesen. Dort war er. Und das stand natürlich noch und wurde noch als Gymnasium benutzt. Also so Erinnerungsorte werden ausgelöscht. Ich habe schon einen Topf Erde mal mitgenommen aus Slowenien und da am Grab verteilt in Leipzig. Das ist in der Heimat Erde, also ein symbolisches Zurückführen. Und ich wollte eigentlich immer, habe ich gedacht, ich werde die Rede mal am Begräbnis meines Vaters. Aber letztlich war ich nicht in der Lage dazu. Dem traue ich schon ein bisschen nach. Wollte dann aber wenigstens, ich wollte den Grabstein, das Grab gestalten. Das ist aber so stark reglementiert durch die Friedhofsordnung, dass es eigentlich nicht möglich ist, da eine Gestaltung zu machen, die außerhalb dieses Maßes und außerhalb des Materials Naturstein ist. Da ich kein Steinmetz bin, kann ich diesen Stein auch nicht bearbeiten. ursprünglich sollte es irgendwie, es sollte kein so ganz klares Objekt sein, es ist eigentlich nicht ein Stein. Es sollte irgendwie mit Glas sein, durchscheinen, irgendwie seine Form oder seinen Charakter ändern, je nach Wetter, je nach Sonneneinstellung. Also wenn man das jetzt weiter analysiert oder interpretiert, ist vielleicht genau dieses Lichtbrechen, andere Farben annehmen, dieses Spiel, was dann vielleicht die Symbolik hätte, dieses Gebrochensein, die Heimat verlassen müssen, nie zurückkehren können und vielleicht auch nie wieder eine klare Identität zu finden. Also nie zu sagen, ich bin Steirer, ich bin Deutscher, ich bin Sula oder irgend sowas. Also irgendeine Art von artikulierter Identität, glaube ich. Er kriegt jetzt Erde von der ersten Heimat bekommen und er kriegt jetzt auch einen Stein aus dem Granit des Pachangebirges. Das ist eigentlich kein Unterschied. Der ist geschnitten auf 50 x 80 cm, 12 cm dick, hat unten einen Radius und einen leichten und ist auf einer Seite poliert. Also mir war nie klar, wie sehr mein Vater diese Heimat vermisst hat. Ich war bewusst, dass er daher kam, aber ich konnte dieser Identität auch nie einen Namen geben. Das liegt natürlich an dem Gebiet auf der einen Seite. Es ist dieses ehemals österreich-ungarische, seit Jahrhunderten zum Reich gehörende Gebiet. Er ist Teil dieser deutschsprachigen Minderheit gewesen, ist in diesem HS-Staat geboren, Staat des Slowen, Kroaten und Serben, selbst aber deutschsprachig. Ganz lange hat mich diese Frage gar nicht beschäftigt. Und irgendwann dann schon, was bedeutet das eigentlich? Also, er bezieht sich dann so stark auf seine Heimat, aber als was? Und als wer? Das, glaube ich, hat er nie wirklich verbunden. Das hat er immer über diese Reisen, die Emotionalität dieser Reisen, hat immer ganz klar gezeigt, dass dieses quasi Vertrieben sein, angehalten. Er konnte dahin nicht zurück. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist er 1988 nach 16, 51 Jahren das erste Mal wieder in seinem Geburtsort gewesen. Weil er Handelsvertreter war, er dann zu der Zeit damals nicht mehr, bis 86 glaube ich, einen Betrieb geleitet, der Rollenketten hergestellt hat. Der hat einen Kooperationspartner, die Agro Bremer in Krakowiewicz. 88 waren die zu unterschreibenden und auszuhandelnden Verträge schon vorfixiert gewesen, sodass er nur noch hingefahren ist, den Vertrag unterschrieben hat, sich gleich ins Auto gesetzt hat, von Krakowiewicz nach Sibica gefahren ist, etwa 1000 Kilometer. Und im anderen hat er einen Begleiter, der Stasi-Mitarbeiter als Bewacher. Das war 88, glaube ich, im Herbst, wenn ich das recht erinnere. Da ist er in seinen Heimatort gefahren, hat sein Geburtshaus angesehen und ist auf den Bauernhof gefahren, wo seine Mutter herstammt. Das ist der Schrotthof. Hat dort angeklopft, ist in die Küche gegangen, die Tür geöffnet und da stand eine Frau, die dreht sich um und sagt: Jesus Maria und Rudi, bist du das? Das ist eben seine Cousine, zu der wir jetzt hinfahren, die sich da auch seit 50 Jahren nicht mehr gesehen haben, die ihr nach dem Krieg diesen Hof quasi zurückgekauft haben, direkt so auf so einer Seitenlinie mehr oder weniger. Oder in Familienbesitz dann wieder geblieben ist, wenn man so sagen. Und seit 88 sind wir dann immer wieder nach Sibica gefahren, aus Slowenien, um da die verschiedenen, vor allem die Cousins und Cousinen meines Vaters zu besuchen. Ja, es belagert sich so viel. Ja. Es belagert sich einmal dieses konkret Lokale. Ich bin aus Sibica, also so ein Gefühl für so einen Mittelgebirgs, so eine Topografie, eine Geografie, wahrscheinlich auch für so ein kantonisches Umfeld, für eine Art Lebensstil, das ist das eine. Das zweite ist aber dort als Minderheit, also als Deutschsprachiger, gelebt zu haben, geboren worden zu sein, dann eben Deutscher geworden zu sein und immer wieder da nicht hingekommen, also nicht zurückgehen haben können. Das ist das Grund, dass es nicht zurückgehen können. Und aber das Bedürfnis zu haben, das ist auch dieser Kontakt zu meinen Großeltern, weil die Oma immer gesagt hat, sie möchte nichts mehr außer dem Mut, noch einmal zu sehen, vor sich steht. Das ist das Einzige, was sie möchte. Erst in den 50er und 60er Jahren, glaube ich, zweimal unten gewesen und einmal so Großeltern in der DDR gewesen. Da hat er sie abgeholt am Grenzübergang. Ich glaube, bei Eisenach dort. Dann sind ein paar Tage in Weimar gewesen. Das ist mit ihm bis nach Dresden gefahren, in die Galerie, einfach um zu zeigen, wo er lebt. Und das waren die letzten Kontakte, die sie hatten. Also schriftlich dann ja, aber persönlich nur noch war das das Letzte. Das ist 22. Sitzer, Deutsch-Seitenhof. Was etwa 10 Kilometer hinter der Grenze, österreichisch-slowenischen Grenze liegt. Was aber innerhalb in Slowenien auch diese Bezeichnung Koroška und Steiersma gibt, ja, Kern und Steier. Und dort als Teil der deutschsprachigen Minderheit, mein Großvater kam weiter aus dem Westen, aber auch aus dem heutigen Slowenien. Hat diesen eingedeutschten slowenischen Namen Popolz, der slowenisch Popolz, Popolz mit LC und VC ist und im Stamm abgebrannter heißt. Abgebrannter. 22 geboren, dort in die Volksschule gegangen und über die persönlichen Beziehungen der Oma, also ein ehemaliger Schulkamerad von ihr war Professor dort, hatte dann die Möglichkeit, die finanziell nicht bestanden hätte, nach Maribor aufs Gymnasium zu gehen. 4 Jahre ist die Familie auch in Maribor gewesen und dann musste er nach 4 Jahren aber runter, weil es eben dieses quasi Stipendium nicht mehr gab. Und hat dann in Zelien, Zili, etwa auf halbem Weg zwischen Maribor und Ljubljana in einer Metallfachhandlung eine Lehre gemacht. Ist 39 und 39 ist die Familie dann ins Reich übersiedelt. Also mein Großvater war schon 38 im Burgenland und in Stegersbach und 39 ist die Familie nach. Mein Vater war schon wehrpflichtig in der jugoslawischen Armee. Er weiß selber nicht, wie die Mutter es erreicht hat, dass er hat ausreisen dürfen, weil sie sind an der Grenze gewesen. Da ist das aufgefallen. Er war ja 17. Und irgendwie hat die Mutter die Grenzbeamten überzeugt, vielleicht gekannt oder irgendwas, dass sie noch ausreisen durfte. Dass er ausreisen durfte, weil er ja nicht. Und dann natürlich gleich wehrpflichtig in der Wehrmacht und Gebirgsjäger geworden, Ausbildung in Salzburg, glaube ich. Das habe ich aufgeschrieben. Zweite Armee, 168. Das Infanterieregiment, Ostfront, mehrmals verwundet. Zum Beispiel das Gehör verloren auf einem Ohr. Und dann 44 in Gefangenschaft. Im Jänner 45 in Gefangenschaft. Aber bei der Verwundung 44 in Osnabrück, also in Posen, seine erste Frau kennengelernt, die Mitzi. Geheiratet, erstes Kind. Das erste Kind ist im April auf der Flucht von der Roten Armee in Kleisdorf geboren, weil sie da bei meinen Großeltern in Stegersbach dass er nie Österreicher war, staatsbürgerrechtlich, sondern Deutscher, weil er ja ins Großdeutsche Reich eingewandert ist, 1939. Was für die ganze andere beste Familie nicht gilt, die sind ja alle Österreicher gewesen. Also man erstens, weil sie in Österreich verblieben sind oder auf dem Territorium des heutigen Österreichs. Zweiten Punkt weiß ich nicht, der war in französischer Gefangenschaft offensichtlich vielleicht gar nicht diese Frage bestand. Also es war einmal ein Grund, der ist nicht zurückgekommen nach Österreich. Oder zurückgekommen, er durfte kein Österreicher werden, weil er ja vorher auch formal Jugoslaw war.
Irgendwann ein Buch geschenkt über die politische Ökonomie des Sozialismus mit der Widmung meinem Bruder Erwin zur, ich glaube, zur Darlegung meines Standpunktes. Er hat verschiedene Positionen begleitet, ja, die im Landmaschinenbau eben in Weimar. In Weimar waren Mähdrescherwerke. Da haben wir so den Bagger und Mähdrescher hergestellt. War Betriebsleiter, Parteisekretär, dann gab es verschiedene Umstrukturierungen der volkseigenen Industrie, ist dann in die sogenannte VVB nach Leipzig gekommen, also Vereinigung volkseigener Betriebe, Landmaschinenbau. Das war so eine übergeordnete Organisation für alle Betriebe und die sind dann letzten Endes, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, in die Kombinate umstrukturiert worden. Da gab es dann nur noch ein Landmaschinenkombinat, das hieß Fortschritt. Und bei dieser Umstrukturierung ist dann irgendwann ein Betrieb frei geworden und ein Betriebsleiterposten in Zell-Ermedes bei Suhl in Thüringen frei geworden, den hat er dann angetreten. Und dann ist er immer auch Handelsvertreter gewesen als Betriebsdirektor für die eigenen Produkte und ist dann vor allen Dingen in Jugoslawien, also in der SFRJ gewesen und in der Sowjetunion. War aber auch ein sogenannter NSW-Reisekader, also fürs nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet. Ich kann mich noch erinnern, wie Mitte der 80er Jahre ging es darum, dass ein Vertreter nach Brasilien fährt und mein Vater hätte das machen sollen. Es gab aber noch einen zweiten. Da hat mein Vater angefangen, dann doch schon mit 60, 65 noch Portugiesisch zu lernen. Die Familie, das war prinzipiell verdächtig, dass man Verwandtschaft im Ausland hat, im nicht-sozialistischen Ausland. Ja. Und deswegen durften wir auch nicht zu den Begräbnissen der Großeltern fahren. Ja. Das, weil mein Vater ein gewisser Geheimnisträger auch war, durch seine Position. Das ist ja jetzt so eigenartig. Nach seinem Tod, er hat es nie beantragt, wollte ich die Stasi-Akte meines Vaters einsehen. das geht nicht. Ich darf als Erbe nicht diese Akte einsehen, weil das Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen da höher wiegt als das Aufklärungsbedürfnis. Also wenn einer verstirbt, der seine Stasi-Akte nicht eingesehen hat, dann ist diese Information quasi im Archiv verschwunden. Dann kann man sie nur rausholen, wenn es eine Anklage quasi gibt, aus Verteidigungsgründen. Dann darf man aber nur Teile einsehen, die mit dieser Verteidigung dann zusammenhängen, für die Verteidigung nützlich sind. Weil ich dachte, für die ganzen, ich habe seine sogenannte Karteakte, also eine, wie heißt das, Personalakte, die habe ich zum Beispiel da, seine Lebensläufe, seine verschiedenen Begründungen, warum er in der Wehrmacht war etc. Man musste sich ja immer wieder rechtfertigen dafür, auch der Partei gegenüber. Und als Ergänzung zu diesem Lebenslauf hätte ich gerne die Stasi-Akte gehabt. Auch um zu sehen, wer letztlich, also klar interessiert mich, welche Personen in unserem Umfeld da irgendwie eine Rolle gespielt hat, die man vielleicht nicht erwartet hat. Und ich denke, eigentlich sollte ich dafür auch ein Recht haben, weil die Dinge auch letztlich mein Leben mit betroffen haben. Und das ist jetzt mein Stand. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, es weiter zu recherchieren, welche Möglichkeiten vielleicht noch bestünden, welche Konstrukte man angeben muss, um vielleicht doch die Akte anzuschauen. Möglicherweise nehmen wir an, dass ich nicht der Erste bin, der sich damit beschäftigen muss. Ich bin der jüngste Sohn meines Vaters. Von vier. Vier Kinder aus drei Ehen. Die älteste meiner Halbschwester ist nunmehr 63. Das ist eben genau diese Tochter, die auf der Flucht vor der Roten Armee in Kleistdorf geboren wurde.
Ja.
Ja, das ist ja nicht viel.
Ach so, ich glaube, das ist zu viel, aber wenn ich dann...
Nein. Können Sie wechseln?
Ja, wie kommt?
50 habe ich.
50 hast du jetzt?
Ja. Sind hoch.
Haben Sie 53 gar nichts? 53.
Ich schaue.
Schauen
Sie. Nein, ich habe einen 50er höchstens.
Na, jetzt mal die Taxi.
Also 52 über die. Ja, 52. Ja, geht sich
aus. Nein, das ist leer. So.
Okay,
passt so?
Ja.
Ich bin zurück. Ich danke vielmals.
Ja, ich auch.
Mein Vater hat das irgendwie. Das war irgendwie seins, wenn man. Unten waren und er hat einen Salat gekriegt, der mit Kernöl angerichtet war. Da war er so glücklich, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn er dazu noch einen Sterz aus Buchweizen gekriegt hat, dann einfach, das hat er immer bei meiner, also bei der Resi, bei seiner Cousine, wenn wir da waren, das wollte er frühs haben. Ein Heidensterz, also Heidowas-Schganze heißt das. Und oben krammeln drüber. Das war sein Frühstück. Und dann hat er einen solchen Berg verdrückt, dass ich da, also nie im Leben hätte ich so viel essen können davon. Ich habe zwar auch immer ein bisschen was gegessen, aber vielleicht ein Drittel von dem, was mein Vater gemampft hat. Der war echt so glücklich, nur wenn er diesen Sterz bekommt. Ich glaube, wir waren am 26. März 2005 in Wien, also die Tage vorher waren wir hier. Zum Rückweg sind wir am Grab der Großeltern im Völkermarkt gewesen und dann zu meinem schwerkranken, krebskranken Onkel bei Graz, der unter Morphium irgendwie im Bett lag. Und mein Vater hat ihn als älterer Bruder versucht aufzumuntern, dass er sich nicht hängen lassen soll, dass er sich zusammenreißen soll. Es nur darum geht, es zu wollen. Das war rührend zu sehen im Grunde genommen. Und gleichzeitig so traurig, weil man genau begriffen hat als Außenstehende, dass das nicht, dass es keinen Sinn macht oder dass, das, dass es das nicht braucht, dass es vergebens ist. Fünf Monate später, sechs Monate später sind sie in Wien wieder gewesen, meine Eltern. Mein Vater war schon wie verwandelt. Konnte kaum noch aus dem Haus gehen. Das Weiteste, was sie geschafft haben, ist von der Favoritenstraße zu, ins Belvedere zu gehen und das auch nur einmal. Und eigentlich war der, hat er viele Krankheiten gehabt. Ich glaube, er hat in seinem Leben fast 50 Nierensteine gehabt. Da gab es eine kleine Flasche, wo die besten Exemplare drin waren. Und Koliken, Gallenkolik, Bandscheibenvorfall, Herzinfarkt, Schlaganfall, alles. Aber irgendwie war es, wenn ich so sagen darf, immer ein gutes Material. War fast 85 und hatte aber noch 26 eigene Zähne, glaube ich. Jetzt sind wir schon am Weg zum Steinmetz, wenn ich die richtige Fahrt jetzt genommen habe. Einfahrt genommen. Und da kenne ich mich jetzt gerade nicht so gut aus. Das war die falsche. Na, schauen wir mal, ob ich den jetzt treffe. Hallo, macht da schon Bäuerchen oder was tut es? Das ist eben hier, müssen wir gucken. Das ist Radle ob Travi. Und das heißt, warte mal. Ja. Boah, nee.